Mach doch mal diesen ganzen Quatsch an hier.
Warte. Wir sind zurück aus der dreiwöchigen Pinkelpause, denn das hier, liebes Baywatch Berlin-Team, ist der Podcast, der die Pipi-Pause im Podcast aus der Taufe gehoben hat. Wir haben unter anderem Urlaub gemacht, 2-3 Tage in Untersuchungshaft verbracht, wie man das so macht, wenn man mal in Spanien oder Mallorca war.
Von Haus aus.
Haben wir hinten dran gehängt. Und da sind wir auch schon wieder. Der schöne Carlo von Tiedemann und die Balearenmeisterin im Beachtennis, Steffi Banowski. Einen schönen guten Tag. Was ist das denn?
Moin. Ja, hinter uns wird gewerkelt. Wir sitzen ja
in Du wolltest doch sagen, dass wir in der Natur sitzen. Das ist der Specht.
Ja, es ist, wollte ich gerade erklären, wir haben unser Studio gewechselt, sind raus aus Hamburg und sind jetzt mitten im Sachsenwald, im Südwesten von Hamburg, in einem großartigen Waldgebiet. Und was hinter uns macht, ist der Specht. Du siehst toll aus. Ich freue mich sehr. 3 Wochen ohne Podcast war lustlos.
War langweilig.
Ja, war langweilig, ja.
Ich wollte nochmal zurückkommen auf das, was ich gerade gesagt habe mit der Pinkelpause. Also meine Empörungsdrüse ist ein bisschen ausgetrocknet, aber per Twitter wurde mir zugetragen, dass der Weltpodcast, so muss man ihn leider nennen, weil es ist ein wirklich guter Podcast, Baywatch Berlin, für sich beansprucht, die Pipi-Pause im Podcast erfunden zu haben.
Liebe Freunde, seit mindestens 2 Jahren gehe ich regelmäßig, einmal die Woche, während wir hier das Weltgeschehen schnatternd Revue passieren lassen, gehe ich zum Pinkeln. Also da müssen wir, glaube ich, ganz entschieden mal widersprechen.
Stinke sauer bin ich.
Ja, also sauer geht ja nicht, weil auch beim Pinkeln bleibe ich ja fröhlich. Aber dennoch ist das Pinkeln jetzt ein bisschen angestaubt, weil wenn ich jetzt bald irgendwie jetzt in der nächsten halben Stunde wahrscheinlich meine Pinkelpause nehme, werde ich nachdenklich vom Pinkeln stehen.
Ja, natürlich.
Oder es genießen.
Im Mainstream angekommen. Bisher war es unser USP, jetzt ist es im Mainstream angekommen. Vielen Dank. Wer hat es mir noch gesagt oder geschrieben? Jens-Uwe Krause, kennst du den?
Ja, sag mir
das
was,
war,
ja.
Das war, glaube ich, der Dünne, bei der Dicke und der Dünne von Bremen 4. Jetzt moderiert er den Morgen bei Bremen 1.
Richtig.
Vielen Dank, sehr gut aufgepasst. Und Schmitti, Jakob, Klaas, 1, können wir euch sagen, oder kann euch der alte ältere Herr sagen, ihr seid auf dem Weg in Richtung Prostata. Denn das machen wir hier nicht aus Spaß, sondern das ist im Alter, muss man das machen.
Ich stehe dazu und es ist auch irgendwo, Steffi, weil wir gerade wirklich so diese intimere Treppe betreten, es ist ein Schritt in die Glückseligkeit, weil wenn du prostatatamäßig irgendwo auch mitreden kannst, das ist richtig schön. Das ist ein Erlebnis.
Ja.
Es ist ein bisschen Abenteuer auch. Und,
also warte, ganz kurz, ältere Herren sagen immer Prostata.
Ja.
Habe ich schon öfter gehört. Ich hätte jetzt Prostata gesagt oder sagt man Prostata?
Prostatata sagt man. So. Also dann ist man also im vollen Genuss dieser Einschränkung.
Kennst du Prostata-Stimulation?
Auch.
Hast du davon schon mal gehört?
Ja, aber das ist dann doch etwas, was sehr in den persönlichen Bereich reingeht. Ich kann es nur empfehlen.
Man muss dann durch den Popo, ne, rein.
Wir wollen jetzt die
Einzelheiten. Ich habe da kürzlich ein Fachgespräch in einem anderen Podcast zugeführt mit Madita Oeming, die ja, habe ich dir schon mal erzählt, Pornowissenschaftlerin ist. Und die hat auch gesagt, dass Herren ganz genannt werden, sobald man darüber redet. Dabei wäre das eine schöne Sache.
Es ist im Prinzip ist eine schöne Sache, vorher, währenddessen und nachher.
Okay.
Kann man das genießen.
Oh, schön. Lass uns folgende Abmachung treffen für diese kleine Stunde, knappe Stunde oder Dreiviertelstunde. Lass uns nicht über den HSV reden. Geht das?
Ich bin voll einverstanden.
Ich glaube, Uwe Seeler ist schon im St. Pauli Clubheim gesichtet worden. Fertig mit der Welt. Wie ist es denn mit dem ersten FC Quickborn, um da mal eine Exit-Strategie für dich zurechtzulegen? Warst du da schon mal vorstellig?
Haben wir einen FC Quickborn?
Es gibt den ersten FC Quickborn. Er hat eine Eule als Maskottchen.
Ja, natürlich.
Er spielt ja auch nur nachts.
Ja, natürlich, ja, klar. Genau. Ach, siehst du, ich kann die nur als Fußball, ja, natürlich FC Fußballclub, ja. Nein, die sind unauffällig bisher, die Jungs, aber ich glaube, da tut sich was, weil ich fahre eigentlich regelmäßig dran vorbei am Sportplatz und da wird auch mal um Mitternacht oder 3 Uhr morgens trainiert, auch mal, wenn die Sonne scheint.
Eine Eule.
Also es sind die Harten auf dem Platz.
Vorletzter Platz in der Bezirksliga 4.
Ja.
Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja.
So kannst du pushen.
Kann man machen.
Wollen wir noch mal ganz kurz, um beim Thema Fußball zu bleiben. Ich muss an dich denken. Du hast doch auch gesehen, wie Toni Kroos diesen ZDF-Reporter Nils Kaben abgewatscht hat.
Ja, genau. Ich kann es nicht verstehen, weil aber auf der anderen Seite hat der Kollege natürlich die ganze Euphorie,
ja,
die Toni mit seinem fünften Champions League-Titel da noch in sich hatte und direkt nach dem Spiel. Und dann so kritisch ranzugehen, ich weiß nicht, vielleicht hätte er ihm erstmal Luft für die Freude lassen sollen, mhm, und dann so von hinten ein bisschen erzählen lassen sollen. Oder einigermaßen, war ja auch nicht besonders kritisch. Nein, ich glaube, Toni Kroos war einfach im Überschwang der Gefühle, glücklich und zufrieden mit diesem Riesenerfolg und dann kommt so ein Junge vom ZDF und ballert ihm so ein bisschen quer. Ja, also.
Ist so ein bisschen so, als hättest du gerade eine Geburt hinter dich gebracht und du hättest das Baby im Arm und dir würde dann jemand sagen, aber im Mittelteil hast du ein richtig hässliches Gesicht gemacht.
Ja, das war.
Das, also da haben wir echt gedacht, mal, ob sie das noch schafft.
So. Ja, der Vergleich ist zwar kühn, aber irgendwo hat er was. Er ja, hat was.
Man möchte vielleicht einfach geknuddelt werden, ja, wenn man da gerade gewonnen hat.
Und zwar zu Recht.
Und ja, das ist ja auch so, da kommt ja auch kein Spiel hinterher. Man muss ja nicht nochmal eine Manöverkritik machen und sagen, was machen wir beim nächsten Mal anders? Weil sie hatten ja bereits gewonnen.
Ja, logisch.
So, also das ganze Turnier.
Ja, ja, ja. Obwohl Schuldzuweisung auf, da haben sich zwei Männer getroffen nach einem großartigen Spiel, die Welt dazugesehen und der eine hat ein bisschen daneben gepusht. Ich fand das auch ein bisschen aufgebauscht. Ne?
Total. Aber die Frage ist ja überhaupt, ob sowas wie ein Feldinterview überhaupt Sinn macht. Man weiß ja, Nils Kaben hat da einfach seinen Job gemacht. Der wurde so ja vom ZDF geschickt, um auch nochmal zwei, drei kritische Fragen zu stellen. Und das natürlich, vielleicht braucht man gar kein Feldinterview. Vielleicht braucht man nur eine Flasche Sekt und einen warmen Händedruck. Ich musste an dich denken, denn auch du, also aufmerksame HörerInnen haben ja, wissen ja, dass du auch, sagen wir mal, jeden schon mal interviewt hast und dass du auch im sportlichen Bereich unterwegs warst, lange Zeit als HSV-Stadionsprecher.
Ja, aber nicht aktiv, genau. Ja.
Genau. Ist dir schon mal etwas Ähnliches passiert, dass dir ein Interviewter oder eine Interviewte gesagt hat, du, Herr von Tiedemann, ich habe keinen Bock auf dich?
Ja, ja, klar. Und zwar mit dem Sportskameraden. Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Komm, wir raten.
Der,
du beschreibst ihn?
Nein, 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 der ist in Argentinien geboren, sieht glänzend aus, toll. Nicht Dumont, wie heißt er?
Ach so, doch, Sky Dumont.
Sky so. Dumont, ja, genau.
Das hast du schon mal erzählt, Sky Dumont, dass der ja, genau, muffig war.
Der,
ja,
dann aufstand und wegging und weil ich ihm einfach gesagt habe, ich finde sogar per sie, ihre Frau, berauschend schön und toll, steht da auf und geht. Ja, okay. Das war das einzige Mal, dass ich irgendwie aus dem Konzert nicht gebracht bin, aber irgendwie doch sehr überrascht war über die Reaktion. Aber sonst in diesen vielen, vielen tausend Interviews, kann man sagen, habe ich, natürlich hat man mit Sicherheit mal irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt bin ich irgendwie gegen eine Rampe gefahren oder, aber ja, hängen geblieben ist wirklich diese Reaktion von dem Kameraden Sky, der völlig idiotisch reagierte.
Ich hatte tatsächlich auch mal so ein, fällt mir jetzt gerade ein, so ein Event, wo ich mal von jemandem aus dem Sportbereich abgewatscht wurde. Und zwar gibt es ja, es war zu irgendeiner WM und dann gibt es ja, wenn man da eine Sendung moderiert, dann sind die Korrespondenten, also die Sportreporter, sind dann in der Leitung und geben einem Sender nach dem anderen so eine Sportanalyse. Und es war Manni Breukmann, der Legendäre.
Ja.
Und ich hatte halt auf der Leitung schon alle Fragen gehört, die anderen Sender, der Hessische Rundfunk, der WDR, keine Ahnung, gestellt haben. Und dann war ich dran und dachte, ich bin mal ein bisschen kreativ und stelle zwei andere Fragen. Und hat Manni Breukmann gesagt, ob ich noch alle Latten auf dem Laster hätte, so eine Scheiße würde er nicht antworten. Dann habe ich genau die anderen die Fragen gestellt, die anderen, dann ging es. Ich glaube, der Sportler an sich ist da auch relativ unflexibel.
Ja, das ist verwundert mich, ja.
Die Titanic hat was Schönes geschrieben, Fragen, die Nils Kaben hätte stellen können. Darf ich Ihnen die Füße küssen? Haben Sie ein Autogramm für mich? Könnte ich Ihr Trikot haben? Darf ich Ihnen gleich die Tasche in den Bus tragen? Ist es okay für Sie, wenn ich neben Ihnen stehe und atme? Wie schaffen Sie das immer, so souverän zu bleiben?
Ja, schön.
Lass uns dann doch direkt zum gemütlichen Teil übergehen. Du hast den ersten Urlaub seit 2,5 Jahren gemacht.
Ja.
Erzähl
wie
uns.
Viele von uns,
glaube ich. Wir kennen es alle nur vom Schwärmen. Torre del Mar. Richtig?
Costa del Sol, genau. Andalusien. Andalusien gegenüber von Afrika.
Wie war's
und,
denn?
Das ist schon, also mit Schwimmen bist du da irgendwann mal so, wenn du durchschwimmst in 2,5 Tagen in Marokko. Und
viele Leute also versuchen es andersrum. Und es klappt
leider,
nicht
ja, ja, furchtbar, ja, ja, ja.
Erzähl, wie war's denn?
Ja, ich durch meine Amyloidose habe ich ja Sonnenverbot für den Rest meines Lebens. Und habe mich dann eben dran gewöhnen müssen, was irgendwie für mich auch ziemlich schnell der Fall war. du machst an einem der schönsten Strände in Europa Urlaub und darfst aber nicht an den Strand. Und das musst du mal so auf der Zunge zergehen lassen. Du, das ist wie der Hund, dem du an einem Stöckchen ein Stück Fleisch vors Maul hältst und der kommt nicht ran, weil es geht nicht. Also es war schwierig zu Anfang, die ersten 3-4 Tage, aber da habe ich mich dran gewöhnt. War einmal am Strand, aber habe gleich gemerkt, das Mittelmeer ruft ständig diese Wellen. Carlo, Carlo. Ja, das die wollten mich.
Hört man.
Die wollten mich, ne? Genau, ja. Auch mal Brecher, die Carlo und so. Und aber ich bin dann standhaft geblieben und war nur noch bei uns in der Wohnung, die wir haben seit langen Jahren dort in Torre del Mar. Und ja, aber meine Familie war am Strand und es sei ihnen gegönnt und die waren jeden Tag 6-7 Stunden am Strand und ich habe ganz viel gelesen, frag dich was, in den Himmel geguckt. Nein, ich habe mal wieder tatsächlich, das darfst du gar nicht sagen, wahrscheinlich ist es meinem Alter, ist es das Günstige. Sind ja Krimis, gute Krimis, wenn sie schick eingebunden sind, nicht als Taschenbuch, nicht gerade billig, 29 Euro teilweise. Ich fange wieder an, die ganzen Joe Nesbos zu lesen. Mhm. Verstehst du?
Das ist doch nicht falsch.
Ja, und da bin ich ja nun, habe ich glaube ich 2 oder 3, die ich schon vor 15 Jahren gelesen habe und fing dann an im Mittelteil zu überlegen, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber das war mir scheißegal. Und dann habe ich viel über spanische Geschichte gelesen.
Ach was.
Ist nichts hängen geblieben.
Aber wenn man schon weiß, wie es ausgeht, das ist ja gutes Storytelling, ne?
Also, ja.
Das ist ja kein, ich habe, um mal ein bisschen meine Eindrücke von deinem Urlaub wiederzugeben. Ich durfte ja ein paar Mal auf deine Terrasse gucken. Bodenständige Einrichtung, so. Füßlinge habe ich gesehen. Du hattest deine Füße besorgt. Irgendwie. Monoblocks stehen da, also diese weißen Stühle, die man auch an einer gut sortierten, die gibt's ja in der ganzen Welt. Das ist, glaube ich, das meistverkaufte Möbelstück der Welt.
Ich habe einen durchgesessen. Es war so furchtbar komisch. Wir hatten,
die überleben ja alles.
Wir hatten Gäste und ich war ganz schnell bei 100 Kilo. Weil ich wieder angefangen habe, nicht norddeutsch zu frühstücken, sondern spanisch mit den fetten Pasteten. Und ich esse sonst auch nie Brot oder Brötchen.
Ja.
Und habe dort dann mein Müsli in Quickborn stehen lassen und habe sofort angefangen, mir 2, 3 Brötchen, aber 6 Hälften, mit dick Pastete zu machen. Und habe tatsächlich einen Stuhl durchgesessen. Baff, macht er es, mitten im Gespräch. Und wir aßen gerade eine Paella mit spanischen Freunden. Und wir dachten irgendwie, wer von uns wird jetzt beschossen? Weil es knallte wahnsinnig. Dieses Material ist ja so. Ich habe ihn durchgesessen. Obwohl, der steht ja schon 1000 Jahre. Aber ich war dann letztendlich mit meinen, bisschen runter bin ich jetzt von 100 Kilo. Mit wirklich 100 Kilo habe ich dann gesagt, ich gebe ihm den Fangschuss. Und ist mir auch gelungen. Der Stuhl war tot.
Ja, weil die überleben ja jeden Atomkrieg. Also das heißt, wenn Putin richtig zugreift, es bleiben nur noch Monoblocks über.
So, ich habe übrigens heute Morgen in irgendeiner Zeitung gelesen, quer gelesen, das ist für mich aber der einzige Ausflug in Richtung dieses Massenmörders, dass das Gefühl des Triumphes gar nicht bei uns aufkommen darf, wenn dieser Mann tatsächlich schwer krank sein sollte. Und dem Tode entgegensieht. Nein, er ist dann umso gefährlicher.
Ach so, ja.
Und er schlägt um sich.
Ja.
Er würde mit dem gesunden Menschenverstand nicht weiter vernichten, sondern er würde dann als Kranker sagen, jetzt ist mir alles scheißegal. Und die Militärführung dort würde ihm, glaube ich, bis zum letzten Atemzug folgen. Das ist nicht ganz ungefährlich, wenn dieser Mann krank ist.
Also wenn, dann schnell.
Ja, leider ja.
Das, was du gerade erzählt hast von dem Zunehmen im Urlaub, also es gibt etwas, was jeden, zumindest jede Frau, ich habe es nur bisher noch nicht benannt, nach dem Urlaub befällt und das ist die Angst, wieder in normale Hosen zu steigen. Man hat ja während des ganzen Urlaubs immer nur,
hast du mit deinem Facharzt darüber geredet?
Klamotten getragen, die in der normalen Welt Anlass zum öffentlichen Ärgernis wären und dann kommt der Tag, wo man nach Hause fährt und man muss wieder richtige Klamotten tragen.
Ja.
Und davor hat man doch Sorge, dass das nicht mehr passt, dass das unangenehm
diese
ist.
Diese Jeans habe ich getragen, Hinflug und wir sind hin über Zürich und dann Malaga und dann angekommen in Torre del Mar und 14 Tage lag sie dort, körperlos. Diese strammen Waden waren nie drin in ihr und jetzt ist sie wieder drin und da hast du völlig recht. Also
jetzt
das
kannst
du
nicht mehr ausziehen. Ja.
Aber jetzt kommt etwas, worauf du gar nicht gefasst bist. Ja. Ich nehme jetzt meine Pinkelpause. Tut mir leid. Ja, wir sind gerade im Fluss, weiß ich, aber apropos Fluss, es geht nicht anders. Steffi!
Warte mal. Tut mir leid.
Ja.
Mhm.
Ja.
Genau.
Mhm. Mhm.
Ja.
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 Ja, klar.
Ich nenne dieses Phänomen Jean Saidi. Warst du in Spanien im Supermarkt?
Fast jeden Tag, ja.
Ist es dir auch aufgefallen, Sonnenblumenöl ohne Ende?
Nein.
Also die machen das nicht, wie der vernünftige Nein. Deutsche das schön in den Tank kippen?
Nein.
Und damit nach Sylt brettern, sondern ja. Die haben einfach was über. Ich habe direkt 10 Liter eingepackt und eine Stange Camel. Ne? Ja.
Wieso, du rauchst? Nein.
Aber ich habe wieder drüber nach. Also wenn man dadurch diese...
Für deine Kinder.
Richtig. Man will ja auch nicht mit leeren Händen nach Hause kommen.
So, verstehe.
Absolut richtig.
Ja.
Darüber hinaus, ich war ja auf Mallorca und habe, vielleicht auch eine Beobachtung, die du ebenfalls mit mir teilst, versucht, eine Technik zu erlernen, die nur von Menschen aus dem mediterranen Raum so richtig perfektioniert ist und vielleicht auch von älteren Ehepaaren, wo die Kinder aus dem Haus sind. Und das ist die Technik des sandfreien Lakens. Also
wenn, das was?
Des sandfreien Lakens. Wenn ich mein Strandlaken ausbreite und dann so alles hinlege und dann drehe ich mich einmal um und dann sieht sofort aus, als hätte ich ein Kamel auf meinen Laken übergeben. Ja. Also alles liegt rum, alles voller Sand. Die mediterranen Menschen, die es gewohnt sind, die haben immer ein sandfreies Laken. Es sieht ja immer aus wie frisch gesaugt.
Ja, die haben auch eine andere Hautschichtung. Also die können mit ihrer Haut, das ist ja Meerhäuter, die Spanier und die Südländer.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt nicht in so Richtung...
Wenn die sich ein Laken dort hingelagt haben auf dem Strand und sie legen sie dorthin, dann ist der Sand in äußerster Form gewarnt, weil der Sand möchte nicht mit der mehrschichtigen Bekörperung der Haut. Ich weiß nicht, ob man mir gestern folgen kann.
Ich weiß nicht, ob das so mir gut ist, was du da sagst, aber ist okay.
Der Satz ist irgendwie.
Aber das ist doch schön. Also das wäre doch gut, wenn man das.
Ich verstehe auch. Ja. Genau. Ich habe zwar nie einen Strandlaken gehabt, weil ich natürlich sehr viel Geld verdient habe und eben.
Du bist so ein Liegen-Schuvi.
Mehrfach Millionär, weil du mir eben dann auch eben Strandkörbe um mich herum
schließt. Ja.
Immer schon.
Bringst du deinen eigenen Strandkorb mit nach Spanien?
Aber nein, ich überlege gerade, wir haben uns früher ohne Laken in Sand gelegt. Ja, ich war ja auch mal jung. Und in der Jugend, Gott, war das schön, habe ich tatsächlich, ich werde jetzt richtig erinnern, im warmen Sand gelegen. Ich war immer Gran Canaria-Fan. Und ohne Laken, kann das sein? Nee.
Und wenn du dir dann so ein Pfirsich gepellt hast, also das macht wirklich keiner.
Ja, nein, obwohl.
Vielleicht ohne Badehose, das kann man mir vorstellen. Aber.
Ja. Aber du hast völlig recht, ja. Mit dem Sand, aber da steht man da auf und schüttelt, legt sich wieder hin und muss wieder schütteln.
Ja,
also richtig. Das ist schon irgendwie.
Entweder ist es die Haut oder es ist eine Superkraft oder, das wäre vielleicht auch meine Erfindung, das sandfreie Laken.
Damit könntest du viele, 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 viele Menschen und Millionen machen.
Ich habe uns schon bei der Höhle der Löwen angemeldet.
So.
Hast du was mitgebracht aus Spanien?
Nein, ich habe ein tolles Erlebnis gehabt auf dem Rückflug. Ja, das ist so toll, von Malaga nach München. Ich war der Einzige, der natürlich vergessen hatte, beim Besteigen der Maschine die Maske aufzusetzen.
Oh Mann.
Pass auf, es steht der Flugkapitän und irgendwie so ein Purser da nebeneinander und der guckt mich nur an und sagt, Moin.
Ach wirklich?
Ich sag, Mensch, ja, moin, schöne Klänge und so weiter. Schnitt. Halbe Stunde später.
Du hast im Flugzeug immer noch nicht die Maske
aufgehabt? Nein, ich habe dann, als meine Frau und meine Tochter gingen vor und Püppi sagte dann, Papa, die Maske, Mensch. Und dann habe ich, bevor ich mich da hinsetze, habe ich die Maske dann mit, also ich sag mal, 3 Minuten Verspätung, habe ich sie dann aufgesetzt. Ich fand es auch toll, dass alle Leute mich angeguckt haben, aber nicht aus dem Grunde, weil ich Carlo bin, sondern weil, was denn der Alte da mit der Maske?
Spacken.
Was soll das denn? Ne? Ja. Genau, Mittelfinger. Ja, und jetzt kommt der Hammer, eine halbe Stunde später, ich döse gerade vor mich hin, weil ich im Flugzeug eben sehr schnell müde werde durch das eintönige Geräusch. Und, also es war schön, kniet ein weiß behemdeter, großer, gewachsener Mann mit 4 Goldrubbels auf den Schultern, der Flugkapitän neben mir, mit 2 echten Gläsern Champagner und sagt, wir freuen uns, Herr von Tiedemann, dass wir für Sie an Bord sind. Ich höre Sie ein Leben lang und ich wollte Sie mal schon kennenlernen.
Ernsthaft?
Ist das ein, pass auf, in echten Gläsern Champagner. Darauf ich zu meiner Frau, ich trinke doch nicht. Darauf und sie, sei ruhig, ich trinke beide, so logisch. Und dann kam er 10 Minuten später mit dem Bordbuch Otto, Lindenberg, waren alle drin da, Mary Roos und Politiker und so weiter. Und durfte mich dann ganz frisch dort eintragen ins Bordbuch. Aber das fand ich so geil. Ja. Ich kenne sie schon seit Geburt, lasse man 40, 50 gewesen sein. Der hört mich ein Leben lang und der ist 90,3 Hörer. Also ja. Wenn dann, der stationiert in Hamburg. Und fliegt eben mit innereuropäisch. Und,
wer ist denn geflogen, als er mit dem Champagner neben dir
saß? Das ist bitte dich. Hallo, da sitzen doch mindestens zwei. Also, und sonst übernimmt das über das. Das war auch übrigens geil. Der Chefsteward dort, der sehr unterhaltsam uns mit den Sicherheitsvorkehrungen der CDPP vertraut gemacht hat, der hat dann zum Ende nach einer Sahnesendung, Landung gesagt, nochmal Dankeschön an den Kapitän XY, der so eben 8 Tonnen Butterweiche hier in München aufs Rollfeld gebracht hat und auch vielen Dank an den Autopiloten, also das war sehr, sehr geil, sehr lustig. Ja. Nein, das ist alles, aber ich fand das so toll.
Welche Airline ist das denn?
Lufthansa. Oh, wir sind ja, wir fahren, ja, viermal ja. Lufthansa, also. Ja. Und was wollte ich erzählen? Das ist natürlich so auch geil für, weil ich scheiße aufs Ego. Aber in diesem Fall war es so, viele, viele Menschen, die ich sag mal 90% haben mit mir nichts anfangen können. Warum kniet der Kapitän da? Und warum redet er mit dem weißhaarigen Onkel da? Oh. Ja, ich finde das geil.
Ja, ich find das geil. Das finde ich auch.
Ja.
Das sei dir gegönnt.
Unser Klientel. Ich habe sie ja alle mitgenommen.
Ja, machen wir auch ein bisschen Sorgen, natürlich, ob der nicht ein bisschen alt war, um noch so eine Maschine zu fliegen, wenn er 90,3 Hörer ist.
Nein. Steffi, du solltest vorsichtig sein, weil du bist gerade im Begriff eben aufzusteigen. Du sollst bei uns gehandelt werden als Programmdirektorin, also ja. Sei da mal vorsichtig.
Ja, ja, genau.
Bitte keine Nestbeschmutzung. Nein, lass ihn Ende 40 gewesen sein, also in der Blüte seiner Jahre.
Ich steuere den sinkenden Frachter nicht.
So.
Ja, das freut mich sehr für dich.
Ja, und ich fand es schön so einfach. Dafür hattest du aber letztendlich ein sandfreies Laken.
Hatte ich nicht. Ich begeistere mich im Ausland oder gerade im spanischsprachigen Land ja immer für Produktpiraterie mit Kreativität.
Ja, das passt.
Also ich habe immer gerne mitgebracht so ein Deutsche und Banana T-Shirt, Ray Berry Brillen. Das fand ich immer geil. Gibt es gar nicht mehr.
Ach was?
Nein. Nee, das ist so ein bisschen ausgestorben. Also CEOs der Produktpiraterie. Lasst euch noch was einfallen.
Wie heißen die Brillen? Ray Berry?
Der heißt eigentlich Ray-Ban, aber ich habe meine...
Ray-Ban, genau. Und die gab es, lass mich überlegen, ich habe da eine Story dazu, ganz spontan.
Ja.
Weil ich las nämlich heute in der Zeitung, dass bei unserem Freund Jürgen Drews gesundheitlich die Luft langsam rausgeht.
Oh nein.
Ja, er kann nicht mehr, er hat ja eine ganz linke Nervenkrankheit, die man wirklich nicht haben muss. Und er hat ganz frei und offen erklärt, nach dieser Tournee mit seinem Freund Florian Silbereisen, wie heißt das erstmal für längere Zeit, hat seine Einzelkonzerte abgesagt, weil er einfach tilt. Und der hat mir mal aus Amerika, das war, wie viele Geschichten aus meinem Leben, Ende
30
der 70
Jahre her.
Ende der 70 Jahre, hatte mir mal 2 oder 3 farbige, verspiegelte Ray-Ban-Brillen mitgebracht.
Ach was.
Die ich allesamt, ich glaube, innerhalb einer Saison entweder
verloren.
Am Strand ja, vergessen oder in der Kneipe oder Disco oder so. Und das war einfach so ein Geschenk von Jürgen.
Aber es ist doch immer so, wenn man zu viel hat, lässt man auch zu viel liegen. Ja, ist doch so. Wenn man eine Sonnenbrille hat,
du bist eine Kommunistin.
Passt man darauf.
Ja, du hast recht.
Das ist genauso wie mit der Zeit. Wenn man zu viel Zeit hat, braucht man auch mehr Zeit. Wenn man wenig Zeit hat, kriegt man viele Dinge.
Deswegen sitze ich mit dir hier ab, weil ich deine Philosophie einfach geil
finde.
Ich
klug bin, ja.
Ja,
das Einzige, was ich gesehen habe, war eine Korbtasche von Christian Deuro.
Wie heißt der?
Na, eigentlich heißt der Christian Dior, aber hier war die Buchstabe umgedreht.
Ach so, ja. Hier verstehe ich. Christian. Ja,
genau, Christian Deuro?
Mit jedem habe ich ja wirklich mal erlebt, aber es ist wirklich.
Aber ich hab darauf verzichtet. Das Einzige, was ich mitgebracht habe, sind Plastiktüten. Weißes Gold. Hier gibt's ja keine Plastiktüten mehr. Mhm. Aber schade. Also was ist denn da los? Also wer, Mats Hummels war auf Mallorca, als ich da war und hat an seiner neuen Flamme geknuspert.
Ja, Donnerwetter, du. Und die, vor allen Dingen hat die Bild getitelt, er liebt ihre Flanken. Also die Jungs haben schon Fantasie da am. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Ich beschreibe jetzt mal dein Gesicht. Steffi, die von mir so geliebte, atmete tief durch, hat die Augen geschlossen und sagt, auch dieses Elend geht ganz schnell mir vorbei. Ja,
bemühe mich. Also es gab da auch zeitliche Überschneidungen, aber dann gab es diesen mittlerweile überregional sehr bekannten Kegelclub aus dem Münsterland.
Ja.
der den Puff in die Luft gejagt hat, da war ich auch nicht dabei, obwohl ich gleichzeitig da war. Also die Welt, die passiert gerade auf Mallorca, aber ja, alles in meiner Abwesenheit, ich habe nichts mitbekommen. Ich wollte dich mal fragen, zu diesem Missgeschick dieser 13 Männer, jungen Männer aus dem Münsterland, die jetzt auch gestern von ihren Vätern besucht wurden, 20 ja. Minuten.
Ja.
Bist du da einfach nur pikiert oder gab es in deiner Lebenshistorie vielleicht auch mal den einen oder anderen Moment, wo dir das hätte passieren können?
Oh ja, oh ja. Erstmal zu den 13, da bin ich also sehr, sehr auf Seiten der Jungs, weil was ich aus der Presse entnehmen kann, ist, dass die natürlich erschüttert sind und viele von denen haben übrigens den ersten Flug ihres Lebens gemacht und dann
Ach, war ich, genau.
Und dann in so einen Knast rein, einen spanischen Knast, der alles andere nur keine komische Akzentuierung verdient. Also und ich glaube tatsächlich, dass dort die spanische Polizei irgendwie ganz schnell und ganz brutal gehandelt hat. Ich glaube den Jungs, dass sie damit direkt nicht in Verbindung zu bringen sind und dadurch auch nicht in den Knast gehören. Also ich glaube, das ist ein Drama, was sie dort unten ist. Von Brandstiftung schon gar keine Rede sein. Und wenn man so ein bisschen hört über die Lebenssituation, die alle aus guten Familien kommen, die bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, die einer singt im Kirchenchor, was sollen die dann Puff abfackeln? Vor allen Dingen durch eine Kippe, hallo? Also ich bin da ganz...
Wir haben einfach gehört, auf Mallorca, da bleibt alles, was auf Mallorca passiert, bleibt auf Mallorca. Haben ordentlich die Sau rausgelassen. Also man ist ja einfach nur ein bisschen dankbar, dass einem das selber nie passiert ist.
Ja, also wir hatten eine ganz, ganz wilde Clique früher und sind, habe ich ja eben schon erzählt, sehr oft nach Gran Canaria geflogen und haben dort auch so viel Scheiße gebaut, aber die auch tatsächlich mal ein bisschen hart am Rande des Gesetzes waren, aber wir haben Glück gehabt, aber dass die tatsächlich jetzt der Brandstiftung angeklagt sind und nein, das tut mir leid. Die Jungs tun mir richtig leid, ja.
Hatte ich mir schon gedacht, dass du mal einen ganz anderen Blick auf die Sache. Ja. Wahrscheinlich will die mallorquinische Polizei einfach für die nahende Saison ein Exempel statuieren, weil die einfach
so
keinen Bock mehr
das,
haben auf den Bums.
So wird es sein, nach dem Motto, für all die noch folgen, Achtung Freunde, es kann ganz schnell sein, dass ihr in den Knast geht.
Ja, die eine oder andere Party hat aber stattgefunden. Das ist nämlich so, wenn man dann in Palma morgens am Flughafen ist, dann betet man einfach nur, dass man nicht neben der Gruppe platziert wird, die gerade das dritte San Miguel aufmacht. So alle mit so roten Gesichtern. Man denkt nur so, jetzt hast du die ganze Woche den Arsch zusammengekniffen, bist in keine Kneipe gegangen, damit du bloß ohne Corona nach Hause kommst und dann kommt so die drei Tage durchgefeiert haben, die setzen sich neben dich, atmen dich einmal an und du bist tot. Aber ist alles an mir vorbeigegangen, also bisher zumindest, ich klopfe auf Holz. Also ich sehe jetzt den Einstieg in die Sendung auch ein bisschen so, die anderen Leute fahren ja erst in Urlaub, dass wir die auch ein bisschen vorbereiten, was da so auf sie zukommen könnte.
Ja, du hast völlig recht. Also ich genieße es, wir sind seit gestern im Sender ohne Maske und...
Ich ja nicht, ich trage ja immer noch.
Ja, du bist vier, ja, weil du erstmal, du hast mir das erklärt auch und erklär bitte nochmal für die anderen.
Ja, weil ich keinen Corona kriegen will.
Ja.
Und ich möchte auch nicht mit der ganzen Familie in Quarantäne, obwohl das mittlerweile ja recht kurz ist. Aber ich möchte vor allen Dingen niemanden anstecken.
Ja, deswegen denke ich gar nicht so weit. Also ich bin
ich habe auch das Gefühl, wenn das hier jemand reinbringt, bist du das.
Ja, genau. Ich habe mir eben eine Runde ausgegeben. Nein, also auf den Flughäfen in Malaga und wo waren wir? Zürich und München mit Zwischenlandung in Hamburg war ohne Maske, aber mit Einchecken in den Flieger mit Maske. Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht.
Du mal, wir waren die Idioten, die immer Maske getragen haben. Dann haben wir so Weißhaarige wie dich gesehen und gesagt, für euch machen wir das. Vielen Dank.
Ja, nein. Ich glaube tatsächlich, also ich bin einer der super Vorsichtigsten gewesen überhaupt. Doch.
Aber
doch,
jetzt lässt du 5 Grad sein.
Nein, jetzt sage ich mir, jetzt ist ein bisschen Freiheit da und ich bin ja nach wie vor, wenn ich U- oder S-Bahn-Fahrer wäre oder Busfahrer, würde ich eine Maske tragen, weil da die enge ist. Aber sonst scheiß drauf. Jetzt scheiße ich drauf.
Malle ist nur einmal im Jahr.
So.
Es ist Dienstag. Ich sag mal, dass wir schon am Dienstag auf sein, weil ich dachte, es ist der 31. Mai, denn normalerweise nehmen wir mittwochs auf, aber ich denke natürlich, dass du am 1.6. natürlich in einer Tankschlange stehst und versuchst, deinen Hobel voll zu tanken.
Weiß ich eben nicht. Also ich habe ihn jetzt knapp halb voll und fahre ja immer nur 60 Kilometer, also als Pendler 30 hin, 30 zurück. und müsste eigentlich bis Freitag hinkommen. Also ich sehe mich am Mittwoch nicht in der Schlange, auch nicht am Donnerstag in der Schlange. Aber ich habe schon drüber nachgedacht. Also wo, weil der ADAC tatsächlich auch vor unappetitlichen Situationen vor den Tanksäulen warnt, dass man da tatsächlich auch mal vielleicht einen Bugs einfängt oder sich mit den Schläuchen bespritzt und dann vielleicht auch mal ein Feuerzeug hinterher wirft. Ich weiß es ja nicht. Also so kleinere Sachen mit Fackeln, abgefackelte Menschen und so weiter, muss ich gar nicht haben. Nein, ich gehöre nicht dazu. Ich bin irgendwie intuitiv, hab ich gesagt, nee, nein. Nein, eine Scheißraufrabatt, nein, will ich nicht.
Aber ich will das mal mit dir durchkauen, dieses Thema Tankrabatt. Also jetzt ist ja noch Anfang der Woche und ich bin gestern mit einem Fahrrad an einer Esso-Tankstelle vorbeigefahren und da stand Diesel 2.
Was hast du getankt?
2,37 €. Gute Laune.
Ja,
gute Laune und
sehr
zwei Karatzer.
Schön. Jawohl.
Ja. Und eine Leckmuschel. Bin und stand auf 2,37 der Diesel.
Ist unfassbar.
Es ist doch so. Wir finanzieren doch jetzt den Tankrabatt mit unseren Steuergeldern, richtig? Mhm. Und die Raffinerien und die Ölkonzerne, die schlagen jetzt nochmal drauf. Das heißt, die Raffinerien und Ölkonzerne verdienen doppelt.
Ja.
Und ich zahle das mit meinen Steuergeldern.
Ja, natürlich ja. Und die sagen nicht mehr Danke.
Und findest du, das ist eine gute Idee?
Nein.
Also rein wirtschaftlich ist das nicht, die wissen ja jetzt, wir zahlen 2 € den Liter, also ihr, ne? Zahlen 2 € den Liter. Also werden die doch auch mit dem Tankrabatt dann sagen, okay, die zahlen doch 2 € den Liter. Dann setzen wir den Rest wieder rauf, ist wieder bei 2 €. Wir zahlen das und die Ölkonzerne verdienen noch mehr. Richtig?
Ich bin doch bei dir, ja. Ja.
Aber ist denn das eine gute Idee?
Es ist keine gute Idee, nur ich frage dich, wie würdest du es denn anlegen? Robert Habeck, den ich ja persönlich immer lieber mache, weil er einfach für mich überzeugend ist, ein toller Klärer.
Lieber mach als wen? Als mich?
Als den Rest der Bespoke.
Ja, okay.
Der ist ein Politiker, der erklärt und der menschlich ist und der auch mal Entscheidungen eben zurücknimmt oder sich entschuldigt und bla bla bla. Aber auch der konnte mir dieses ganze Fiasko nicht erklären. Du hast es eben versucht, aber dennoch ist irgendwo für mich die Logik auf der Strecke geblieben. Wer ist denn letztendlich derjenige, der sich die Taschen voll macht?
Raffinerien und Ölkonzerne.
Also zum Beispiel, ich wollte gerade sagen, Klaus-Michael Kühne, nein, in diesem Fall nicht.
Weiß ich, also willst du ein Gesicht dazu haben, das kann ich dir nicht geben.
Eben, das meine ich, aber die Gesichter, die dort sitzen und sich die Taschen vollschaufeln und erinnern.
Das heißt, egal wie viel Geld wir das subventionieren.
Aber nun ist doch das Benzin mal so scheiße, so wie Gold, so wichtig im Augenblick.
Aber es ist doch so, dass der Barrel Öl, wenn ich das richtig gesehen habe, gerade so günstig ist wie schon seit Monaten
der
weiß,
der
nicht
was,
mehr.
Der?
Barrel.
Barrel, also Barrel. Barrel. Das fliegt in meinen Ohren.
Ja, gut, dass du es sagst.
Ich bin ein alter Mann. Barrel, ja, genau. Ja, ist richtig.
Ist so günstig wie nie.
Ja, ich verstehe.
Dumm.
Ja, aber
ich
weiß nicht, aber
würde,
ich bin da auf der Strecke geblieben. Ich weiß,
wie
ich kann.
Wie ich es machen würde, ich würde Leuten, die, ich weiß nicht, wie das umzusetzen
9
ist.
9-Euro-Ticket, Auto stehen lassen, Ende.
Ich würde Leuten, die wenig Geld verdienen und die aufs Auto angewiesen sind, eine Hilfe zahlen.
Ist das nicht so, dass wir das jetzt anstreben?
Und ich würde Leuten, die mittlerweile mit der Finanzierung ihrer Lebenskosten ganz einfach beim Einkaufen Probleme bekommen, würde ich Geld zahlen.
Ja, aber da machst du ja so ein großes Fass auf.
Ja, aber das wäre doch sinnvoll.
Ja, natürlich. Aber wird doch über dich nachgedacht.
Also an die Gehälter angepasst,
ja,
Unterstützung zahlen.
Da wird doch schon drüber nachgedacht, dass man uns hilft.
Ja.
Vor allen Dingen das Umsetzen ist wahrscheinlich im Herbst nächsten Jahres und dann ist alles vorbei. Nein, nein, für mich ist wirklich die einzige Möglichkeit, um mit diesen wirklich Konzernsäcken eben ein blaues Auge zu verpassen, lass das Auto stehen. Und zwar nur, wenn du es wirklich brauchst. Und da kommt für mich so das alte Thema wieder Fahrgemeinschaften rein. Warum fährt jeder, ist mir jetzt nicht nur jetzt, sondern so oft aufgefallen, Quickborn Hamburg, es sitzen nur einzelne Leute drin. Also,
ja.
Da kann man zum Beispiel schon mal einsparen. Und dann habe ich vermehrt jetzt in den letzten Wochen auch gemerkt, dass an den Stationen, Eisenbahnstationen, ganz viele Autos stehen. Also die fahren bis zu einer gewissen Bahn.
Ja,
lassen
sie
auch noch stehen mit dem Rest. Ja, genau. Also man kann schon, ich bin selbst noch schwerst am Überlegen, weil für mich ist es nur ein bisschen übel. Ich müsste zum Bahnhof kommen bei uns in Quickborn, der fußläufig doch schon mal so 20 Minuten ist. Und dann brauchte ich doch eine Stunde 20 bis zur U-Bahn-Hallerstraße, zu unserem Sender.
Das ist schon lang, ne?
Das ist schon lange alles.
Ja.
Was suchst du gerade auf dem Handy? Du muckelst da mit dem Handy.
Nee, ich schreib WhatsApp, war mir ein bisschen langweilig.
Ich hau sie weg, nur ich darf
nein,
sie
nein, natürlich weg. Nicht.
Halt mich fest.
Aber tatsächlich, ne? Also wenn es einen Tankrabatt gibt, warum gibt es dann keinen Gurkenrabatt oder Sonnenblumenölrabatt? Und
ich verstehe dich.
Ich habe das 9-Euro-Ticket natürlich bereits. Ich war, wie nennt man das? Early Adopter, schon vor offiziellen Verkaufsstart.
Ja, ja.
Habe ich mir das runtergeladen. Nehme ich dich mal
weil
mit.
Weil du eine Schlauer bist.
Weil ich das
nein, finde, weil
das
du
so
eine
gute Sache
bist.
Ist und weil ich auch nicht möchte, dass nach dieser 9-Euro-Ticket-Phase, dass die Ticketpreise dann hochgehen müssen. Also ich unterstütze da
so
oder so.
So.
Eine gute Sache, glaube ich. Vielleicht auch nicht.
Nein, ich folge dir.
Ich bleibe bei einem unsympathischen Zeitgeist-Thema. Unser Ex-Kanzler und Ex-Ehrenbürger Hannovers. Der hat sich gemeldet, ich wollte jetzt nur mal ein bisschen unterhalten. Und zwar bei Instagram. Also er ist noch da, er ist noch aktiv, aber in erster Linie im Privaten. Und seine Frau ist so jung, hat immer wieder was aufgenommen. Und zwar geht es da um die Rettung eines Meisenbabys. Und
nein!
Ja, Gerhard Schröder hat ein Meisenbaby gerettet. Und beziehungsweise andersrum, er hat, wie es so seine Art ist, gute Tipps bei der Rettung gegeben. Warte mal.
Mit der Hand füttern. Das ist dir gewöhnt von der Mutter. Mach ein bisschen Spucke dran.
Mach ein bisschen Spucke dran. Also er hat so jung assistiert bei der Rettung eines Meisenbabys. Menschlichkeit ist nicht ganz aus ihm gewichen.
Ist großartig.
Man fragt sich ja immer, was macht er so? Und dann gucke ich immer mal und dann freue ich mich immer.
Geldgeiler Sack.
Ja, aber auch mit viel Herz.
Ja, mit viel Herz und Spucke.
Hat er ein Gebiss oder was ist das?
Ja, ein bisschen. Gemeißelt.
Genau. Lass uns in der Fauna bleiben. Das Thema Affenpocken hast du vorhin, als wir noch off the record waren, angesprochen. Inwieweit hast du, Carlo, dein Privatleben umgestellt, um der frischen Erkrankung nicht anheimzufallen?
Stoßweise. Stoßweise ständig. Nein, also ich bin, glaube ich, außerhalb jeglicher Gefahrenzone, weil es eindeutig eben auf sexueller Basis stattfindet und da, ja, hallo.
Ich hörte anderes.
Ja, ja. Nein, aber auch sexuelle Basis, also wenn, dann bitte im Familienbetrieb bleiben, sondern nicht ausscheren und gerade jetzt im Augenblick, hallo, 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 ungeschützt, Donnerwetter nochmal, also viel Spaß. Es ist tatsächlich vielleicht der Anfang einer langen Fahnenstange. Ich fand das nicht schlecht.
Nee, lass es drin. Das ist gut, dass du sowas sagst.
Ja, ist besser als draußen.
Ja, ist ein schöner Name, ne? Affenpocken.
Ja, das ist schon eine Frechheit.
Also, das ist eine Frechheit.
Ja, ist eine Frechheit, den Affen gegenüber.
Ja.
Das sieht ja furchtbar aus, ne?
Also wenn man vielleicht auch Corona so einen Namen gegeben hätte, wie Wieselwarzen oder Nacktmullaffen oder so.
Ja, wir haben doch als Carola,
so.
Waren wir doch ganz weit vorne.
Ja, aber wenn man dem so einen richtig fiesen Begriff gegeben hätte und dann hätte noch scheiße ausgesehen.
Ja, ja.
So. Wäre dann vielleicht die Impfkampagne ein bisschen flüssiger über die Bühne.
So, ja. Oh Gott, ja. Aber Affenpocken, wie gesagt, kommt. Das, ich glaube, als neues Virengespenst hier kommt es nicht in die Tüte. Bin ich ganz sicher.
Es ist auch so ein bisschen wie so eine Strafe Gottes oder eine konservative Strafe für so einen unsteten oder sagen wir mal offenherzigen Lebenswandel. Ne? Das ist einfach nicht gut.
Vor allen Dingen, wenn du gerade vielleicht in einem Beruf bist, ich sag mal zum Fernsehen oder als Kinostar und dann mit der Affenpocke, da bleiben die Aufträge aus.
Ja. Ja, ja erstmals.
Ganz entschieden.
Ne?
Ja. Ganz entschieden, weil du siehst ja aus wie gepökelt.
Mhm.
Nein?
Und gerade im Film- und Fernsehgeschäft ist ja ein
ganz
experimenteller Lebenswandel,
ganz,
gerade untenrum.
Gerade untenrum muss es durchgelascht sein. Ja. Also alles sehr locker.
Ja, ätzend. Also ich finde es auch scheiße, wenn man da so stigmatisiert wird jetzt, wenn man sich da noch nicht drauf vorbereitet hatte, dass da jetzt.
Vor allem kannst du dich jetzt auch nicht mehr so ohne weiteres sagen, du Affe.
Ja.
Das ist ganz neues Terrain.
Ja, das ist schwierig, das stimmt. Man sieht aus wie diese Luftpolsterfolie.
Ja, ihr geht jetzt bitte mal.
Um nochmal beim Thema offenherziger Lebenswandel zu bleiben, ich habe eine Frage an dich als jemand, der sich einfach auskennt mit Feiern. Ich habe eine Einladung zu einem Geburtstagsumtrunk bekommen. Ich möchte auch mal wieder unter Leute.
Mhm.
Und dieser Geburtstagsumtrunk findet explizit zwischen 19 und 22 Uhr statt. Kann man das machen oder findest du das unfreundlich?
Nein, ich finde es aber als zeitlichen Rahmen für dieses akzeptabel. Dass man sagt, also Freunde, nicht, dass ihr glaubt, wir saufen uns um Mitternacht nochmal weiter fest hier.
Ja.
So gegen 22 Uhr sollten wir mal die Tische hochklappen. Warum nicht? Also ich finde das okay.
Ich persönlich finde das super.
Ja.
Ich wünsche mir das immer, weil ich kann mir danach noch was vornehmen.
Ja.
Ich kann davor noch was machen.
Ja.
Mir fällt noch was ein, nicht zum Thema Partys, falsch, obwohl auch. Als wir uns das letzte Mal persönlich sahen, das war an meinem Geburtstag, glaube ich, da war jemand verstorben aus deinem weiteren Bekanntenkreis. Hieß der Hans-Herbert Börs?
Ja. Ja.
Kannst du uns da nochmal ein bisschen in die Geschichte holen, weil das habe ich im Nachgang auch nochmal gelesen, was das für ein Typ war, der war mir gar nicht bekannt.
Hans war der Erfinder vom Lila B.
Das ist, um das zu erklären, das ist die Karnevalsparty in Hamburg, die immer nach Aschermittwoch stattfindet.
Die in Deutschland.
Ja, aber die findet nach Aschermittwoch statt. Das macht
richtig.
Keinen Sinn.
Ja, gerade deshalb hat es ja gemacht. Hans war ein völlig verrückter und amüsanter, überaus amüsanter und sehr, sehr lebenskluger Mensch, der 82 geworden ist und dessen Geburtstagspartys ein Muss waren, wenn du nicht eingeladen warst. Er hat immer in einem Zelt im Stadtpark gefeiert, weil er der Organisator sämtlicher Stadtparkkonzerte war. Also ihm gehörte die Bühne, die Bühne, ja genau, er war derjenige, er war der Macher im Hintergrund, bevor er dann Carsten Jahnke übernommen hat wieder. Und Hans war ein Irrer, auch diese legendäre Comedy-Geschichte im ZDF, glaube ich, Bananas, wo er eben eine tragende Rolle mitgespielt hat. Ein Komödiant und ich habe Hans nie schlecht gelaunt erlebt, nie. Also der war so ein positives Arschloch, das war ein herrlicher Mensch.
Hat er nicht auch einen Song gehabt?
Das weiß ich gar nicht, aber ich weiß nur, zu der großen Zeit, Achtung, 70er und 80er Jahre,
ja,
als wir von Lutz Ackermann über Uwe Bahn und Volker Dormehl und wir alle als Tischjockeys unterwegs waren, haben wir tunlichst darauf geachtet, dass nicht in der Nähe Hänschen Börs war, weil Hans hat alles weggeräumt, was weggeräumt werden wollte. In großen Zelten, 3.000-4.000 Leute. Der ist aufs Discopult gesprungen, der hat gesungen, der hat sich live auf der Bühne umgezogen, auch mal nackend da gestanden. Das war ein solcher Entertainer. Und es war tatsächlich so, dass die Veranstalter gesagt haben, Vorsicht, der im Umkreis von 60, 70 Kilometern, Börs ist da, lass uns die Mucke verschieben. Weil Hans wollten sie alle.
Aber für seinen Lebenswandel ist er sehr alt geworden, ne? 82.
Für seinen Lebenswandel, weiß Gott, ja, genau.
Ja, war so ein bisschen Übergewicht. Ich habe viele Fotos von dir und ihm gesehen. Ich glaube, zum 80. Geburtstag zum Beispiel.
Ja, genau. Ja,
warst du da noch vorstellig gewesen?
Ja, ja.
Das ist übrigens wieder...
Er hat sehr, sehr, sehr scharfkantig gelebt, ja. So was die Kurzen anging. Und so, er konnte sehr viel trinken und gut damit umgehen. Aber dafür ist 82 eben toll.
Das pflege ich in meinen Wortschatz mit ein scharfkantig Leben. Übrigens, eine Schnittmenge zwischen dir und Kalle Schwensen, denn Kalle Schwensen hat auch auf allen Kanälen, war sehr traurig, dass der gestorben ist.
Ja.
Und die Beerdigung war letzten Samstag. Du warst aber nicht da, Kalle.
Ich war nicht
Schwensen
dabei, ich bekam auch gleich, ich war, wie gesagt, in Andalusien, bekam auch gleich von 2, 3 Freunden eben doch sehr ernste Fragen über WhatsApp. Wo bist du gewesen? Wir haben Hans zu Grabe getragen. Da habe ich gesagt, ich bin im Urlaub und bin aber im Gedanken an diesem Tag wirklich bei euch da. Aber ja, auch mit Schwensen. Schwensen gehörte auch zu der Clique, zu der Erweiterten. Kalle ist ja irgendwie ein Chamäleon. Der kann sich ja auch... Ich habe gerade jetzt gestern Abend von einem Freund bekommen ein Video, das ich dir vielleicht mal überspielen kann, über die Zeit der Nutella- und GmbH-Banden auf dem Kiez. Wo natürlich in Bild und Ton Karl-Heinz dabei ist auch. Und aber Kalle kann auch so, der hat sich, wie soll ich sagen, der konnte sich eingliedern mit seiner Sonnenbrille, fiel er immer auf, aber er war nie unangenehm. Also Kalle ist schon irgendwo, wir wollen über jetzt Corona und seine Politik gar nicht reden, aber so, er ist schon als Mensch, ist er interessanter.
Ja, mehr aus der Distanz im Moment zumindest. Da hat sich sehr in Rage geredet. Ich verfolge immer, was er so bei Facebook macht. Und
ja,
da,
natürlich.
Also das ist auch frauenfeindlich ohne Ende.
Ja, natürlich.
Also ich rede ja nicht von so Tittenwitzen. Also damit kann ich gut umgehen. Aber das ist schon sehr menschenverachtend. Also vielleicht kommt er da wieder raus. Mich würde das zumindest sehr freuen. Aber wie du schon sagst, man muss auch Leute irgendwie differenziert sehen. Und als Typ, also diese Inszenierung von sich selbst, ist wirklich interessant. Und zu uns war ja immer.
Er hat schon krasse Lebensanschauung, das ist richtig, ja.
Um das Thema krasse Lebensanschauung zu erweitern. Du als Kenner der Szene, du hast ja den Prozess von Amber Heard und Johnny Depp zumindest zu Beginn verfolgt. Jetzt gab es am Freitag, gab es glaube ich die Schlussplädoyers und in diese Woche, vielleicht ist das Urteil schon gefallen, wenn ihr uns hört. Deine Einschätzung, deine abschließende Einschätzung.
Also alles offen auf beiden Seiten. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich glauben soll. Es ist für mich also ganz, ganz schwer, ganz, ganz schwer. Ist zwischen Wahrheit und Dichtung und
sind ja auch beide Schauspieler, das macht die Sache nicht leichter.
Sowas. Und dann auch diese Momentaufnahmen, die große Zeit der Fotografen, die dann tatsächlich uns Gesichter zeigten, in die du ja alles rein interpretieren kannst, nicht? Auch nur Nachdenklichkeit oder Entsetzen oder was soll das denn? Oder eben empfindlich getroffen. Und das sind alles so Mimiken, die mich wirklich sehr interessiert haben. Aber ich weiß letztendlich nicht, glaube ich, sieben Leute ist die Jury, glaube ich, die müssen sich ja auf eine Stimme einigen. Das gibt ja nicht die Mehrheit, sondern die müssen sieben Ja oder sieben Nein oder sieben Johnny und sieben Amber sagen. Ich weiß es nicht, Stabil. Ich bin da wirklich, also, weil es von beiden Seiten ist es unglaublich, was da abgelaufen ist. Aber
ich habe, um deine Verwirrung auch nochmal mit einer anderen Meinung zu manifestieren, ich habe einen sehr klugen Text von einer Autorin gelesen, Julia Schramm heißt die. Die schreibt, wie schwierig das ist, da ein Urteil zu fällen für sich selber, weil zu Beginn war noch so angezündet von der MeToo-Bewegung, ne? Der Johnny Depp war der Böse und Amber Heard ist das Opfer. Dann hat sie den Prozess beobachtet und hat halt festgestellt, dass Amber Heard all die typischen Anzeichen eines Menschen, normalerweise sind es Männer, zeigt, die Leute an den Tag legen, die andere missbrauchen. Dann ist es aber auch so schwer für Johnny Depp, richtig Partei zu ergreifen, weil Johnny Depp nicht nur Opfer ist, sondern haben ja eine einfach toxische Beziehung und weil er halt auch ein älterer Mann ist, der schlecht über Frauen redet.
Ich will gar nicht so jetzt sagen, dass ich nicht so im Detail bin. Doch, ich bin, wie gesagt, nicht im Detail. Es gibt doch überhaupt nicht einen einzigen Zeugen, der dabei war. Es gibt nur seine Aussage und ihre Aussage. Es gibt keinen.
Also es gibt Ärzte und so, ne?
Also, ja, aber man kann sich auch Verletzungen selbst zufügen. Ja. Also, ich bin da.
Aber es gibt natürlich,
ich suche den Zeugen, der durchs Fenster geguckt hat oder der, ich kann beschwören, denn ich war 2 Meter daneben. Gibt's nicht.
Du, das kann nicht sein. Doch. Es ist die zweite Pinkelpause. Das ist eine ganz besondere Sendung für mich. Wir sind auch gleich
am
Ende.
Warum haben wir das denn überhaupt thematisiert? Mensch, ich bin gleich wieder da. Mando!
Musst du auch manchmal während der Sendung?
Ständig, was weiß ich nicht.
Aber schaffst du denn den Weg? Oder?
Natürlich. Also mitten.
Oder musst du dann eine Maxi-Single reinschmeißen?
Du verstehst. So.
Ja, mhm. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, klar.
Es ist so schön.
Summa summarum können wir aber sagen, dass die Karriere von Amber Heard und Johnny Depp vermutlich eine Weile auf Eis
Ich nehme an, ja.
Aber das ist wahrscheinlich sehr bald eine Dokumentation über das Thema.
Also was ihn, glaube ich, er war ja als Karibik-Fussel war er ja nur wirklich
als
grandios.
Karibik-Fussel.
Das war nur wirklich seine Paraderolle. Und dass man ihn die weggenommen hat, ich glaube, das ist schon, also.
Da kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Das ist ja der Jack Sparrow, dem hat die Frau ins Bett gekackt.
Da, im Übrigen ist es so ein Prozess, wenn es stimmt, dann. Wenn es stimmt, dass er ein Frauenschläger ist, nie wieder vor die Kamera, die dumme Sau. Aber wenn es stimmt, dass sie nur gelogen hat.
Ja, auch.
Ja.
Aber
sie auch. Das ist also, nee, da sind Emotionen schon dabei, weil so zwei bekannte Menschen, das ist schon, ich bin sehr gespannt.
Eine Frage noch, ich werde diese Woche, kommende Woche, eine kleine glamouröse Veranstaltung moderieren. In Bild und Ton. Und jetzt habe ich aber folgendes Problem. Als ich das letzte Mal gemacht habe, auf einer Bühne gestanden habe, da war meine Sehkraft noch deutlich besser.
Ja.
Jetzt ist die Frage, du kennst dich doch aus, mit Brille oder ohne? Ich bin ja jetzt nicht Reinhold Beckmann oder Ilona Christen. Es gibt ja sonst, also würde das, so ein Nasenfahrrad, nimmt das den Glamour aus der Veranstaltung?
Bitte dich. bitte dich.
Ja, was denn? Oder soll ich einfach blind?
Nein, du tastest dich zur Bühne, entweder fällst du runter, du bleibst oben und räumst ab da. Ich mache mir gar keine Sorgen. Ja. Außerdem siehst du mit Brille toll aus.
Aber es gibt keine Frauen mit Brille.
Dann bist du die Erste, Bühne. So toll, geil.
Ja, Ilona Christen. Und in deren Fußstapfen, Gott hab sie selig. Aber wollte ich jetzt nicht, ich habe auch nicht so ein witziges Modell. So ein ernsthaftes Modell.
Ja, nein. Ja,
also kann man mit Brille.
Natürlich, ja, du? Steffi. Du kannst doch nicht als Blindfisch darauf flutschen auf die Bühne. Geht doch gar nicht.
Ja, so schlimm ist nur auch wieder nicht.
Ja, aber du musst so, die Brille ist okay. Alles in Ordnung. 100 pro.
Wenn ihr gerade in der Pubertät steckt.
Oder in einer Schaukel.
Oder in einer Schaukel. Und ihr hört von diesem Vorfall. Und euch ist gerade was peinlich gewesen, dann ist diese Peinlichkeit mit dieser Meldung wahrscheinlich pulverisiert, weil ich glaube, nichts ist peinlicher als von der Feuerwehr, also aus der Schaukel mit dem dicken Hintern befreit
so
zu werden. Ich habe noch ein ganz kleines Geständnis, was dein Geschenk betrifft.
Ja, was ist denn?
Also, ich habe ein Foto mitgebracht. Du hattest mir eine Saatmischung geschenkt.
Ja.
Und ich habe die aufgezogen wie eine liebende Mutter. Du kennst mich.
Es kommt jetzt irgendwas Furchtbares, ich weiß es.
Es mag an meinem beschränkten Horizont liegen oder an meiner Unfähigkeit, Gebrauchsanweisungen zu
lesen. Umschiff die Katastrophe nicht. Bitte sage mir auf Punkt, was ist passiert
also
mit meinem Samen?
Ja, ich weiß nicht, das bringt die Sache jetzt in eine ganz andere.
So.
Also ich habe einfach alle Samen in die Schüssel reingekippt.
Ja.
Das war aber, glaube ich, nicht vonnöten. Es hätten ein paar getan. Trotzdem war ich dann bereit, also diese ganze Saat aufzuziehen. Aber dann kam der kleine Urlaub jetzt dazwischen. Und warte, ich zeig dir das Foto.
Steffi, so war das nicht gedacht. Du musst mehr hegen und fliegen.
Saat und das, Satan trennt ja, nur ein Buchstabe.
Das sieht ja wie ein Gorilla ganz unten aus.
Ja, es tut mir leid. Ich versuche da nochmal was zu machen. Ansonsten fange ich einfach nochmal von vorne an. Du hast mein Wort.
Ja, so, das ist sehr schön.
Okay.
Tschüss. Ich bedanke mich bei dir und ich fand es wunderschöne Freunde. Die 3 Wochen ohne dich waren scheiße.
Ja.
Tschüss, Bella.
Tschüss, was?
Bella.
Ach so, Melli habe ich verstanden.
Nein, Melli.
Das ist Melli.
Du bist nie Melli, du bist immer Jobella.
Tschüss, Carlo.